Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 42 sind wir mittlerweile schon. Mein Name ist René, außerdem heute Abend im Kernkompetenzteam der Marvin.
Hallo.
Und lange nicht mehr gehört, aber immer wieder gern dabei, der Sebastian.
Hallo, hallo.
Ja, fangen wir doch traditionell mit dem Rückblick an. Vergangenen Freitag gegen Werder Bremen, 20:30 Uhr. Anpfiff. Am Ende war es dann ein 1-1. Hätte dann doch irgendwie mehr werden können, wenn der Herr Gekas da diese 500 oder waren sogar 600% Dinger da mal verwandelt hätte.
Tja, es hätte mehr werden können, das ist ganz klar. Also Kickers hat wirklich einige hundertprozentige auf dem Schlappen gehabt. Aber man muss sagen, der bessere von dem Duell war wirklich der Wiese. Da muss man schon sagen, ich mag ihn nicht. Aber er hat die Dinger rausgeholt. Kickers konnte auch manchmal nicht mehr machen. Er hatte gut angenommen, den Ball gut geschossen, aber trotzdem stand ein Wiese da, der den Ball rausgefischt hat, beziehungsweise nicht ins Tor hat gehen lassen. Was will man da machen? Aber insgesamt muss ich sagen, hoffe ich, dass der Kickers in der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen mehr Glück hat.
Ja, also ich denke, es ist ein bisschen ärgerlich aufgrund der 300-400-prozentigen Chancen. Also normalerweise wissen wir, dass er so einen davon Minimum immer macht. Und natürlich auch ein bisschen Glück dabei, gerade bei dem Schuss, wo er mit dem Kopfball noch nachgesetzt hat, dass der Wiese da
Ja.
noch dran kam. Ich glaube, dem Gekas kannst du da keinen Vorwurf machen. Das ist jetzt, er hat in der Vorrunde macht er die Dinge rein oder jetzt auch dann in den letzten Spielen hat er seine Tore gemacht, seine zwei. Ist halt jetzt. Einmal hat er seinen Meister gefunden, aber ich bin mit dem 1 zu 1 dennoch zufrieden, zumal es ja gegen Bremen ist. Ja, und Bremen ist ja sicherlich jetzt keine schlechte Mannschaft, sondern ist ein bisschen weiter vorne einzuordnen, als wir das sind. Und vor allen Dingen deshalb, weil wir gegen zwei gute Mannschaften, erst gegen Wolfsburg, dann gegen Bremen, jeweils einen Punkt geholt haben, mit einer vernünftigen, guten Leistung. Und das habe ich in diesem Jahr noch kein einziges Mal gesehen bei der Eintracht. Und insofern finde ich das 1 zu 1 gegen Bremen vollkommen gerechtfertigt, vollkommen in Ordnung, wenn es natürlich auch total schade ist und wahrscheinlich auch mehr drin gewesen wäre.
Aber andererseits darf man halt auch nicht vergessen, wir hätten genauso gut auch schon frühzeitig mit 2-0, sage ich mal, zurückliegen können. Erinnern wir uns an den
Ja.
Pfostenschuss von Sebastian, von dem Sandro Wagner, gleich am Anfang, siebte, achte Minute, da hätte es auch schon anders aussehen können. Also insofern, die hatten auch ihre Chancen, waren immer wieder gefährlich. Da will ich das auch mal dem Fährmann zugute halten, der für mich, bis wenn es ums Rauslaufen geht, was ich manchmal nicht ganz so optimal fand, aber das wissen wir ja, hat er auch wieder eine richtig gute Leistung gezeigt und hat den einen oder anderen wirklich grandiosen Ball auch mal wieder über die Latte gelenkt. Also wäre Fährmann nicht im Tor gewesen oder sag ich mal, da wäre das vielleicht auch ganz anders ausgegangen. Also wir müssen froh sein mit dem einen Punkt. Ich stimme dem Sebastian vollkommen zu. Das waren Mannschaften jetzt, die letzten beiden. Gegen die holst du, kannst du auch mal keine Punkte holen im Regelfall. Da ist der im normalen Bundesliga-Verlauf keiner sauer, wenn er sagt, naja gut, gegen Bremen hat es jetzt nicht gelangt. Und jetzt haben wir einen Punkt geholt, wichtig gegen den Abstiegskampf. Daran müssen wir anknüpfen. Ich fand es halt spielerisch war das jetzt mal eine richtig gute Leistung. Das war ja gegen Wolfsburg noch nicht der Fall, aber spielerisch war das bei der Eintracht eine gute Leistung, auch gerade in Bezug auf die Torchancen, die wir uns erarbeitet haben. Wir haben uns endlich mal wieder Torchancen erarbeitet. Es war ein flottes Spiel. Sehr positiv fand ich.
Ja, es waren also nicht nur diese vielen langen Bälle nach vorne. Ich meine, die gab es zwar auch und die haben ja zum Teil auch funktioniert, aber es waren halt auch wirklich Spielzüge dabei, die dann hinten oder im Mittelfeld angefangen haben, wo man dann halt wirklich über mehrere Stationen nach vorne gegangen ist und dann auch sich da die Chancen, wie du schon sagtest, erarbeitet hat. Das war dann schon als sehr positiv zu sehen. Was mich bei Fährmann so ein bisschen stört, ist, dass er bei vielen, oder gefühlt für mich zumindest bei vielen Situationen, wo er auch mal versuchen könnte, den Ball zu fangen, dann gleich auf Nummer sicher geht und den Ball dann da mit einer Hand wegfaustet. Und da kann es dann halt auch schon mal passieren, dass den dann der Gegner
Ja.
nach 2 Metern vor die Füße bekommt. Da kriege ich dann immer so ein bisschen Herzkasper.
Klar, also dieses Wegfausten, das ist eine Sache, das hat er noch nicht so wirklich gut drin. Also das hat sich wahrscheinlich irgendwann mal der Olli Kahn patentieren lassen und seitdem kann das keiner mehr so wirklich gut. Das muss er wirklich, wirklich noch besser machen, weil wie er den Ball wegfaustet, das sieht dann immer sehr gefährlich aus und führt zu Chancen für den Gegner. Andererseits muss ich auch noch dazu sagen, was mir auch noch nicht so ganz gut gefällt, ich meine, er ist noch jung, das wird er selbst wissen, beziehungsweise hoffentlich sagt ihm das jemand, sind die Abstöße. Das heißt, wenn wir den Ball eigentlich sicher haben, es war ein Angriff von Bremen und wir versuchen, unseren Angriff neu zu positionieren, selbst einzustarten, dann ist es viel zu oft der Fall, dass Fährmann den Ball weit nach vorne schlägt und dann er gleich beim Gegner landet. Ich will ihn jetzt natürlich nicht mit Neuer vergleichen, bei dem jeder, sage ich, fast jeder Abschlag zu einer gefährlichen Chance für Schalke wird. Aber dahin muss er halt auch irgendwann kommen. Und mittlerweile ist es so, dass es viel zu wenig Druck auf das Gegners Tor bringt, wenn er seine Abstöße macht. Also das muss noch besser werden. Aber von dem rein defensiven Verhalten von Fährmann war das schon sehr ordentlich, fand ich.
Ja, also das denke ich auch. Aber das ist halt, das war eine gute Mannschaftsleistung. Über die gesamten 90 Minuten drüber, und wenn man halt sich die Statistiken ein bisschen anguckt, ja, und man dann halt mal sieht, dass wir ein deutliches Plus im Chancenverhältnis hatten und auch mehr Ecken hatten, 8-6 Ecken und 9-6 Chancen für uns, dann ist das wirklich ein großer Schritt nach vorne, und es war halt wirklich über die gesamte Spieldauer haben wir das Spiel nicht aus der Hand gegeben. Wir waren nicht unbedingt immer die bessere Mannschaft, aber wir haben das Spiel, wir haben uns nicht zu Hause reingestellt, wie in der Vergangenheit so oft, und haben gewartet, dass was passiert, sondern wir haben versucht, wirklich das Spiel zu machen. Da sind natürlich auch dann Fehlpässe rausgekommen oder auch mal kritische Situationen, aber das ist ja genau das, was alle die letzten Monate immer gefordert haben. Ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen offensiver, mal ein bisschen bestimmender, und deswegen finde ich das vollkommen okay, so wie es ausgegangen ist. Und auch wenn der eine oder andere vielleicht der nicht so hundertprozentig funktioniert hat, auch, ich meine, das Tor vom Altintop, das Eigentor, mein Gott, ich hätte wahrscheinlich noch vor 3 Monaten dafür hängen wollen. Ne? Da, ja. Aber mittlerweile,
ich würde auch heute noch dafür, naja, hängen jetzt nicht, aber Teeren, Federn aus der Stadt jagen, fände ich dann schon in Ordnung. Also ich habe das Spiel mit meinem Nachbarn zusammen geguckt. In der Situation hatte ich echt kurzfristig Angst, dass der mir hier das Mobiliar auseinandernimmt.
Es ist ja auch selten dämlich, ja. Er hat es ja wirklich selten dämlich gemacht. Entweder tricht er das Ding mit dem Kopf dann halt wirklich weit ins Aus, ins Tor oder zur Seite weg, aber das war ja einfach nur, genau dahin köpft man einfach nicht.
Nee. Aber Altintop, das ist halt momentan echt sehr ärgerlich. Also ich hatte so einen leichten Aufwärtstrend gegen Wolfsburg gesehen, wo er ja auch das 1-0 vorbereitet hat, mehr oder weniger. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt vielleicht wird es wieder ein bisschen besser, kommt aus seinem tiefen Loch raus, aber es ist momentan so, dass er sich immer wieder tiefer reingräbt. Dafür kann er vielleicht auch nichts, aber er hat momentan echt dieses Pech am Schuh seit fast schon einem Jahr, muss aber man jetzt sagen.
Er spielt ja, er hat ja gar nicht so schlecht gespielt.
Ja, ja,
diese
natürlich.
Eine Situation, die wirklich alles zerstört hat, der konnte, egal was er gemacht hätte jetzt an dem Tag, ja, letzten Freitag, er hätte es nicht mal rausreißen können, aber er hatte im Grunde gar nicht so schlecht gespielt, auch gegen Bremen nicht.
Ja, es war so grausam, war es nicht, ja. Ja,
es ist so halt grausam war es nicht.
Ja, es ist halt insgesamt sehr ärgerlich. Aber was man auch bei ihm gesehen hat, oder was ich gerade sagen muss, was für mich markant am Freitag war das, was ich schon letzte Woche gesagt habe, wo ihr mir aber zum Teil noch nicht ganz geglaubt habt, war der absolute Wille. Dieser Kampf jetzt, der wurde angenommen. Wenn ich sehe, wie das 1-1 vorbereitet wurde von der Eintracht, als der Russ da wirklich in diesen Zweikampf gehen will und sich dann den Ball behauptet. Und das gab es mehrere Male. Du hast gesehen, die Mannschaft gibt Gas, die zeigt Einsatz. Genau das, was wir für einen Abstiegskampf brauchen. Was wir brauchen, um uns gegen schwierige, unbequeme Gegner zur Wehr zu setzen. Hat da total Früchte getragen, resultierend aus dem 1-1 dann. Mit dem 1-1, so muss es sein. Und nur so ist das der Weg, wie du überhaupt wieder rauskommen kannst aus der Scheiße. Und das, finde ich, ist ein erster guter Schritt.
Was ich auch gut fand, war vom Daumen die Einwechslung, die er gemacht hatte. Da hatten wir auch in den letzten Wochen ja und Monaten uns immer stark drüber unterhalten und deutlich hochdiskutiert, dass der Skipper immer sehr spät wechselt. Das ist sehr gut. Die erste Auswechslung in der 70. Minute und dann noch Köhler, Akayo hinterher. Das war genau richtig, dass man eine Viertelstunde voll Stoff geben kann, und es hat sich dann auch einfach ausgezahlt. Ja, natürlich, die Luft war ein bisschen raus nach 70 Minuten, 60 Minuten, und dann wirklich eine Gegenmaßnahme ergriffen, 3 Offensivkräfte rein, nicht hinten zugemacht und versucht auf Konter, sondern wirklich Offensivkräfte rein, und es hat schon ausgezahlt.
Auf jeden Fall. Ja, man merkt das. Man merkt auch, dass die Mannschaft gegenwärtig schon recht fit ist. Also ich denke, 90 Minuten können die Spieler mittlerweile in der Regel wirklich gut gehen, ohne dass es ein großartiges Problem ist. Auch vielleicht mit den Einwechslungen und so. Das finde ich schon sehr positiv. was mich sehr, auch sehr gefreut hat, ist, dass Fenin endlich mal wieder ein Tor geschossen hat. Das wird ihn am meisten freuen, aber mich auch.
Lustige Geschichte, wie gesagt, ich habe das Spiel mit meinem Nachbarn zusammen geschaut und dann kam dann eben so die Geschichte Einwechslung Fenin und er saß dann da, ach nee, nicht der Fenin, der trifft doch eh nie. Und dann halt eben kurz danach trifft er und sagte, hopp, der Fenin, ich hab's doch gleich gesagt, guter Mann.
Ja. Immer die typischen Sprüche.
Der Klassiker schlechthin. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Auswechslung oder Aufstellung an sich sind, Thema 1, Kittel auf rechts als Ochsersatz, der ja die fünfte gelbe Karte gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte dann eher mit einem Heller auf der Position gerechnet. Wobei ich sagen muss, dass mir die Geschichte mit dem Kittel da auf rechts sehr gut gefallen hat. Also es hat dann doch funktioniert.
Ich fand es total geil. Also ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, als ich am Freitag ins Stadion getigert bin, habe mir den Kopf zerbrochen, wer auf der rechten Seite spielt, beziehungsweise habe befürchtet, dass es der Heller ist. Ja, der schnelle Marathonmann, der sich ganz gern für die Bildzeitung auszieht. Ja.
Ich hab da tauchen Bilder in meinem Kopf auf, die will ich da eigentlich gar nicht haben.
Ich hab's befürchtet, dass es Heller, also nichts gegen Heller, der ist für als Einwechselspiel immer ganz gut, aber so dauerhaft auf 90 Minuten und war total positiv überrascht, dass der Kittel spielt und für mich hat er seine Sache richtig gut gemacht. Natürlich kamen ein paar Fehler rein, das ist klar, das ist ein Spiel vor 50.000 Leuten, da muss ich auch erstmal an das Bundesliga-Klima gewöhnen und außerdem haben wir jetzt nicht gegen hier, irgend so ein Dorfverein gespielt, sondern wirklich gegen Bremen. Ja, genau, ja. Da kann es mal passieren, dass man mal einen Fehler macht. Aber zum Beispiel im direkten Duell gegen Marin sah er teilweise auch richtig gut aus. Da hat er den einen oder anderen mal auch ganz gut stehen lassen. Also das war für mich ein richtig gutes erstes, wie soll ich sagen, es war nicht sein erstes Spiel, aber es war ein gutes Spiel und er kommt gut wieder rein und ich hoffe, dass er jetzt wirklich dauerhaft vielleicht auch zur Alternative wird. Also zumindest hat er sich den Weg nicht verbaut.
Ja, also ich denke, das ist auch, er hat sich da angepasst in die Mannschaft und hat kein überragendes Spiel gemacht. Das war eine ganz grundsolide Leistung. Genau das soll der, glaube ich, abliefern. Mehr konnte man auch nicht erwarten, man dürfte es auch nicht erwarten. Ja. Man, das ist ja gerade die Eindrücke, die man dann als so junger Spieler hatte. Freitagabend, ausverkauftes Haus, Flutlichtspiel und dann gegen Bremen. Da funktioniert nicht immer alles, aber trotzdem. Also ich habe den Ochs nicht wirklich vermisst.
Hm. Nee, stimmt, ja.
Dann war da noch, ich hatte ja vorher so ein bisschen die Wünsche abgefragt über Themen, die wir sprechen sollten. Und das eine Thema hatte ich eigentlich auch so ein bisschen auf der Liste. Rode von Anfang an wieder dabei. Auch aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, aber darf die 90 Minuten nicht durchspielen. Warum? Schafft das körperlich nicht? Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Spielerisch fand ich ihn jetzt auch nicht irgendwie schwächer und dafür dann einen Kayo zu bringen.
Also ich glaube, es lag, also entweder vielleicht war er auch natürlich ein bisschen platt. Ja, das ist die 75 Minuten. Das war ja diese Reihe von Auswechslungen, die er dann gemacht hat, wo er frische Leute reingebracht hat. Aber die Auswechslung für Kayo machte dann doch irgendwie Sinn, ja, wenn er dann den zweiten Sechser auflöst und ein bisschen mehr einen offensiven Spieler bringt. Hat der Bremen noch geführt zu dem Zeitpunkt. Und also ich konnte es schon verstehen. Macht schon irgendwie Sinn. Es sei denn, er wäre natürlich jetzt hundertprozentig fit gewesen und Kayo ist ja auch immer für ein Ding mal gut. Warum nicht?
Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Rode auf der Sechserposition auch ein sehr kampfbetonter Spieler ist. Also ein körperbetonter Spieler, der sehr kampfbreit ist und auch oft ein Foulspiel mal macht, beziehungsweise halt den Zweikampf nicht scheut und schon gelb vorbelastet war. Und das ist auch so eine Sache. Also wenn ich dann sehe, dass er vielleicht ein bisschen körperlich nachlässt, dann bin ich dann schon am Überlegen, ob ich jetzt gerade sowieso, wenn ich sowieso vielleicht nochmal auf einen Dreier gehen will und nicht mit dem einen Punkt zufrieden bin, dass ich ihn dann tausche. Also für mich war das schon ein logisches Resultat, gerade aufgrund seiner gelblichen Vorbelastung. Weißt du? Oder?
Ja. Also ich konnte es voll nachvollziehen. War für mich vollkommen okay. Und wen unter Kayo soll er dann auch bringen?
Klar, wenn du da einen Offensivmann bringen willst, dann bleibt dir in dem Moment nichts anderes übrig. Ich persönlich fand es halt ein bisschen schade, weil ich halt denke, er hat auch in der Offensive durchaus seine Stärken und ich hätte es ihm gegönnt, da die 90 Minuten durchzuspielen. Und so sehr ich den Kayo mag, aber so wirklich eingeschlagen hat er ja jetzt in den letzten Spielen dann auch nicht.
Nee, du hättest theoretisch auch sagen können, okay, wir lassen Rode drin. und nehmen zum Beispiel Altintop raus. Ja, das will jetzt kein Altintop-Bashing machen, aber theoretisch, weil so gut hat er jetzt auch nicht gespielt, dass man ihn jetzt unbedingt drin lassen muss. Aber ich denke, da wurde wahrscheinlich auch eine Abwägung getroffen und da entscheidet man sich dann eher dafür, der gelb vorbelastet ist. Ja. Ich denke, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Grund. Natürlich muss man aber sagen, und das ist ja jetzt auch schon so, dass er in den letzten Spielen nie durchgespielt hat. Aber ganz ehrlich, er ist auch einer, der die meisten gelben Karten sammelt momentan noch. Ja. Insofern befürchte ich die Begründung auch immer wieder an. Weil mir eine andere natürlich dann auch schwerfällt.
Ja, gut, mit den Gelben. Was gegen Wolfsburg dann gelaufen ist, ja, wo er dem Diego die ganze Zeit näher gehechtet ist. Ich meine, das ist klar, dass du dann nochmal ausgewechselt wirst.
Ja. Mit den gelben Karten gibt es ja dann noch so einen anderen Spieler, der die dann da auch gerne mal sammelt. Und da gab es ja dann auch im Nachgang noch so ein bisschen Diskussion. Die Rede ist von Mike Franz, der ja da relativ früh eine gelbe Karte kassiert hat. Aus meiner Sicht einfach eher, um ihn da jetzt so ein bisschen frühzeitig so ein bisschen ruhig zu stellen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Jetzt, dass man sich einfach eine Situation gesucht hat, wo man mal durchaus auch mal eine Karte zeigen könnte, aber nicht unbedingt muss, aber dann halt die Situation nutzt, um dann halt einfach so einen Hitzkopf wie Franz da so ein bisschen mal zwei Spuren runterzuschalten. Da gab es ja dann...
Das finde ich vollkommen okay. Und ich meine, der Meier als Schiedsrichter ist ja dafür auch bekannt, dass er da frühzeitig schon mal die richtigen Akzente setzt. Und dass der Franz dann eine gelbe Karte gibt so früh, finde ich auch nicht schlimm, als okay. Das, was mich wirklich ärgert, ja, und da fange ich jedes Mal an zu kotzen, dieses Rumgejammer von den gegnerischen Trainern und von allen schönen Rednern und Tollspielern, die danach auf Gutmensch machen und auf dem Kamerad Franz eintreschen, den Ärger. Und das fand ich, also jetzt auch wieder, was der Schaf gesagt hat danach, und dass er die Fairplay-Regel mit Füßen tritt und das Spiel mit Füßen tritt und diesen ganzen Rotz, ich kann es einfach auch echt nicht mehr hören. Ich meine, es weiß jeder, wie der Franz spielt, dass es körperbetont ist. Und so Leute, das davon lebt die Liga, ja. Von nicht so Kämpfern wie Franz oder wie früher das Jürgen Kohler war, ja. Das sind so Spieler, die machen das Spiel wirklich sehenswert. Und da habe ich lieber 11 von diesen Franz-Typen auf dem Platz als so eine als so eine schöne Wettermannschaft à la Jogi Löw. Und ich kann das auch einfach echt nicht mehr hören, ne? Dieses ständige Franz-Bashing.
Es ist auch komplett Schwachsinn, was Schaf sagt. Also wir brauchen uns nichts einbilden. Der Franz ist ein Spieler, der provoziert auf dem Spielfeld. Ja, es ist doch ganz klar, dass da auch der ein oder andere Spruch kommt. Da wird sich in das Spiel halt auch reingefühlt. Und das war auch genau das, was wir in der letzten Zeit auch mal öfter mal gesagt haben, dass wir das so teilweise vermissen, dass der Franz mit komplett dabei ist. Jetzt war der Franz am Freitag Kapitän unserer Eintracht und du hast gemerkt, dass er Kapitän ist. Der hat gleich die Sachen hier klar gemacht, der hat sich hat gezeigt, dass er der Mann auf dem Feld ist und dass man mit ihm heute Abend nicht zu spaßen hat. Und dass er eher derjenige ist, der taktisch klug spielt und die anderen zu gelben Karten provoziert. So war es nämlich auch. So war es auch immer wieder, als den Namen jetzt noch nicht so oft gehört, denn der Aftic die gelbe Karte bekommen hat und so weiter und so fort. Das war natürlich war das alles ein Teil der Provokation. Aber wenn dann zum Beispiel sagt, jemand wie der Schaf dann sagt, ja, tritt Fair Play mit Füßen, der Wiese ist auch ein Drecksack. Ja, das ist genauso ein Drecksack. Aber es ist ein grandioser Spieler. Der Wiese, was der für eine Show abgezogen hat, auch teilweise gut im Nachhinein habe ich es im Fernsehen gesehen, dass er wirklich irgendwann mal was am Auge hatte. Aber als er nach dem einen Giga-Schuss da so liegen geblieben ist, wie als wäre er jetzt gerade vom, was weiß ich, von der Pistole getroffen worden, habe ich mir auch noch gedacht, meine Güte, ist doch jetzt ganz klares Zeitspiel. Aber der Wiese ist halt auch ein Drecksack irgendwo. Das ist auch, kommt noch nicht ganz zufällig, dass der Wiese den Franz gut findet. Und ich sage euch mal eins, zu seiner besten Zeit war der Frings gar nicht anders. Nö, und so Typen brauchst du auch, um erfolgreich zu sein. Ja. Hast du nur schön Spiele, hätte Werder Bremen den Wiese und den Frings nicht, dann wären die nämlich auch noch lange nicht auf einer Nicht-Abstiegszone, sondern wären die schon auf dem Abstiegsplatz, weil Spielertypen, die sonst haben, wie der Fritz, die sind alles körperlose Spieler, der Marien körperloser Spieler und die gehen ganz schnell runter. Und so Leute brauchst du. Und gerade für einen Abstiegskampf, Franz hat bewiesen, dass er den Kampf annimmt, gerade als Kapitän, und ich fand es sehr positiv.
Und das denke ich auch, das ist halt so ein springender Punkt. Ja. Wir sind im Abstiegskampf mittendrin gegen den direkten Konkurrenten und da ist es doch mal klar, dass es da wirklich ein bisschen höher oder ein bisschen derber zugeht und dass dann vielleicht der eine oder andere Spruchmanfeld oder Leute provoziert werden, mein Gott, aber so ist das doch. Und wenn man sich dann halt auch dann so provozieren lässt oder darauf so einsteigt, dann muss man überlegen, ob man halt die richtige Sportart da macht.
Ja, er hat, wenn ihr Champions League gestern gesehen habt, ich habe gerade an der Hausarbeit geschrieben und mir ist fast der Kopf explodiert und dann habe ich halt mal kurz Schalke mir angeguckt und da hast du auch gesehen, ich weiß nicht, bei einem Eckball oder was das war oder irgend sowas und dann ist der Papadopoulos von Schalke dem Torwart auszusehen ein bisschen da reingegangen nach dem Eckball, ne, gegen diesen Julio César und da kam der Maicon an und hat den komplett zur Sau gemacht, ne, hat den also neben dem Ohr hat er da rumgeschrien wie so ein Rohrspatz und der Franz macht halt nicht anders, aber da ist es kein Problem, da beschwert sich keiner, aber wenn dann der Franz es macht, der natürlich ein gebrandmarktes Kind ist und natürlich halt auch ein Typ der Bundesliga ist, dass der dann halt das immer wieder abbekommt, ist aber, zeugt aber auch zum Teil von der Schwäche, die ich vorher nicht erkannt habe, von Scharf mal über solche Dinge zu stehen. Weil wenn wir Woche für Woche über seine Spieler so reden würden oder wenn sich ein anderer Trainer anmaßen würde, über die Spieler vom Scharf so zu reden, würde auch Fuchs teufelswild werden. Da sollte man lieber mal von der eigenen Haustür kehren und sollte lieber mal froh sein, dass wir Spieler wie Franz überhaupt in der Bundesliga haben. Für die bezahle ich nämlich noch meinen Eintritt. Ich bezahle doch nicht meinen Eintritt dafür, dass ich jemanden sehe wie der Borowski, der seit Jahren ein Fußballspiel, das könnte auch irgendeiner sein, der jetzt gerade bei Paralympics angetreten ist. Ja, tut mir leid, ja, aber dann brauche ich nicht und das ist körperlos. Ja, und keine Ahnung. Und dieser Parsan da, das ist, wie der da rumläuft, da bin ich froh, dass der nie zur Eintracht gewechselt ist, obwohl das mal gerüchtet wurde. Und stell dir mal vor, wir hätten, sorry Sebastian, wir hätten nur Meyers auf dem Platz. Meine Güte, da würde ich anfangen, mir selbst ein Clownskostüm zu machen, ja, damit ich dann irgendwann genauso aussehe, wie der Meier mit Schuhen aussieht. Ja, tut mir leid. Also das kann man nicht sein.
Der Meier spielt ja zu hässlich dafür, dass er beim Löwen die engere Auswahl käme.
Ja, der Meier spielt...
So schön spielt er dann auch nicht.
Und er hat lange Clownschuhe, ja. Also insofern sind zwei Kontrathemen. Also,
aber ich meine, das Thema mit dem Franz, das ist ja fast jedes Wochenende das gleiche, ja. Und jetzt ist es halt der Schaf. Ich hätte vom Schaf hätte ich gedacht, dass er da ein bisschen cooler reagiert. Ja. Der ist auch jetzt wirklich lange noch dabei. Dass er da so drauf anspringt, weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Und können uns darauf einstellen, wenn dann nächste Woche der Franz auf den Ibisevic wieder eintritt oder auf den Alaba, dann wird der Herr Pizzaioli dann wahrscheinlich in die gleiche Kerbe hauen.
Aber ganz ehrlich, der Pizzaioli hat nichts zu sagen. Der hat noch nicht mal in seinem eigenen Verein was zu sagen. Und die ganzen Interviewer, die wissen gar nicht, wie der aussieht. Ja, dann müssen wir erstmal sehen, bevor wir einen Trainer interviewen, der ist eh jetzt bald wieder weg, nehmen wir irgendeinen anderen. Also von dem kommt nichts. Aber natürlich ist es so, dass jetzt ist das Thema Franz wieder ein bisschen hochgekocht. Ich finde es halt nur schade, dass der Schaf da nicht drüber stehen kann, weil ich hätte es von fast jedem Bundesliga-Trainer erwartet, dass irgendein pinziger Kommentar kommt oder auch hier vom, was weiß ich, vom Heinkes, stell dir mal vor, das wäre beim Heinkes, hätte auch wieder rumgeheult. aber
vom Schaf hätte es nicht erwartet. Da muss ja gar keiner drauf anspringen, ja. Das macht ja dann, die Presse hat das ja super dann wieder aufgenommen, ja. Selbst die FAZ hat wieder in die Kerbe reingehauen, die Rundschau sowieso.
Ich will euch nochmal kurz davor was erzählen. Ich war eine Stunde zu früh am Stadion. War schon dann im Außenbereich des Stadions, am Licherstand in der Nähe. Ganz zufällig übrigens, ich trinke ja keinen Alkohol, würde ich auch nicht tun, aber es ist halt der Licherstand. So, und da waren zwei Leute von Liga Total, ne? Seid ihr noch da?
Ja, ja.
Ja.
Da waren zwei Leute von Liga Total. Also, der eine war ein Kameramann und der andere war, was weiß ich, halt irgendwie so ein, halt der, wahrscheinlich einer der Regisseure. Und der hat dann gesagt, haltet die ganze Zeit auf das Duell Franz Pizarro, wenn er spielt, oder Franz Aftit, ne? Halte die ganze Zeit darauf mit der Kamera, ja? Also, du weißt schon, sowas wird schon konstruiert. Das heißt, du hast jemanden wie einen Franz, der potenziell für Ärger sorgen kann, für potenziell interessante Duelle, und da wird sowas schon konstruiert. Da wird schon der Fokus von einem Teil der Medien darauf gelegt. Ja, und dann ist es auch klar, dass so Storys entstehen, ja?
Na gut, was heißt da, sag schon, das ist doch klar, der Franz, du ist der klassische Typ dafür, da weißt du, dass da irgendwas passiert, und auf der anderen Seite hat er einen Gegenspieler, auf den er aufpassen soll, wo du auch weißt, dass der jetzt auch kein Kind von Traurigkeit ist. Da ist es doch klar, dass die da mit der Kamera draufhalten, zumal wenn sie vorher natürlich auch wissen, dass Franz an dem Tag dann die Kapitänsbinde um hat und ja vorher auch schon gesagt hat, Abstiegskampf und alle hängen sich rein und kämpfen, ist doch klar, dass du da besonders drauf achtest.
Ja.
Ach ja. Also ich aber In Summe können wir sagen, das ganze Thema ist völlig unnötig. Du hast in jedem Verein einen oder zwei Spieler dieser Art, die werden dann nie besonders hervorgehoben. Franz ist dann jetzt halt derjenige, der da die Schelte stellvertretend für alle abkriegt. Völlig unnötig und braucht man einfach nicht, können wir sein lassen.
Ich will auch ganz kurz zu Franz sagen, natürlich ist es so, dass er halt auch mir manchmal zu theatralisch ist. Ja? Also ich meine, wenn er sich manchmal fallen lässt oder so, da denke ich auch, meine Güte, es ist jetzt schon ein bisschen too much, so, weißt du jetzt, Schauspielkurs Kurs belegt. Aber es gehört dazu und er lässt sich aber nicht immer fallen für nichts. Da gibt es ganz andere, die sich fallen lassen, obwohl, was weiß ich, der Luftzug zu stark war. Ja? Also insofern.
Gab es ja auch dann Spieler von Bremer, die sind dann halt ein bisschen kleinwüchsiger. Und wenn dann halt, das sind dann die filigranen Tritt bleiben, die sich fallen lassen, die werden natürlich wieder extrem schlimm. Aber ich
Ja.
meine, so der Franz ist, ich finde, so wie er es gespielt hat, ist vollkommen richtig. Und da soll er sich auch nicht irgendwie jetzt Kirre machen lassen oder dass die Kritik annehmen. Er soll sein Spiel beibehalten. Denn man, nur so hilft er wirklich der Mannschaft weiter. Da kommt das zu, du musst Zug rein, da kommt Feuer rein. Und er nimmt die anderen Spieler ja auch da mit, das hat man ja auch dann gemerkt. Und halt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig dann reinkritschen.
Ja,
Gelbe
ich
Karte
glaub's.
kriegt er so oder so.
Ja,
Klar.
da braucht er auch gar nichts Großartiges zu machen. Die kriegt er, wenn die feststellen in der 89. Minute, oh, Franz hat noch keine gelbe Karte, dann kriegt er sie wahrscheinlich für, was weiß ich, Kieselstein wegtreten oder sowas.
Aber ich glaube ganz ehrlich auch, dass das Teil, sage ich mal, der psychologischen Kriegsführung ist, immer auf den Franz einzureden, dass dann auch immer noch andere Idioten hochkommen, die sich darüber mokieren, um ihn in seiner Spielweise halt irgendwie umstellen zu wollen, weil sie genau wissen, dass er in seiner Spielweise, wie er momentan oder auch am Freitag gespielt hat, am stärksten ist und am gefährlichsten für alle anderen Mannschaften. Weil er, wie gesagt, es versteht auch andere Spieler zu provozieren, die gut darauf einsteigen und die dann eher mal mit Gelb-Rot runterfliegen als er. Ja, und das ist ein. Wie gesagt, das gehört zum Teil der Bundesliga dazu. Es gibt genügend andere Leute, die das auch machen. Van Bommel hat es auch gemacht. Bayern tritt sich wahrscheinlich jetzt immer noch in den Arsch, dass sie den jetzt nicht mehr da haben, obwohl er kein toller spielerischer Typ war, aber einfach ein Kämpfertyp ist. So Typen brauchst du, um in der Mannschaft auch erfolgreich gestalten zu können. Aber gut.
Abschließend können wir, denke ich, für das Bremen-Spiel sagen, es hatte Spannung, es war Kampf da, es war schöne Spielzüge da. Das 1-1 geht durchaus in Ordnung gegen so eine Mannschaft wie Bremen und wenn sie darauf jetzt aufbauen, dann können wir uns auf die letzten verbleibenden Spiele und den Abstiegskampf dann doch in gewisser Weise freuen, weil wir guten Fußball hoffentlich zu sehen bekommen.
Jo.
Bevor wir jetzt uns ausführlich mit dem Thema Hoffenheim, also dem nächsten Gegner, auseinandersetzen, sollten wir vielleicht nochmal so einen Gesamtüberblick uns verschaffen über das Restprogramm und gucken, was für Punkte möglich wären. Wir haben aktuell 33 Punkte, sind auf dem 14. Tabellenplatz, haben noch 5 Spiele vor uns, Hoffenheim, Bayern, Mainz, Köln und Dortmund. Lass uns einfach mal durchgehen, wer von uns glaubt, wann wir welche Punkte noch holen können. Hoffenheim, nächster Gegner, kommender Samstag. Ich halte die Hoffenheimer jetzt nicht für so stark. Haben sie ja doch so ein bisschen. Sie haben immer mal ihre Höhen, aber sie haben auch gerne mal ihr Tief. Und ich, ohne es jetzt weiter ausführen zu wollen, denke, dass da durchaus 3 Punkte am Samstag drin sind.
Also denke ich auch so, wenn wir nicht ein frühes Tor kriegen und stabil stehen, dann ist es möglich. Man darf es nicht unterschätzen. Ja. Die sind schnell, die spielen schnelle Konter, die Hoffenheimer. Und da kann man schnell reinlaufen. Aber wenn wir vernünftig stehen und uns nicht allzu blöd anstellen, dann denke ich auch, dass da ein bisschen Glück im Dreier drin ist. Unmöglich ist es nicht.
Ganz ehrlich, wir müssen 3 Punkte holen. Ja, also ich meine, Hoffenheim ist momentan eine Mannschaft mit einem Lame Duck als Trainer, wo jeder genau weiß, dass er zur nächsten Saison, beziehungsweise es wird ja auch schon gesagt, zur nächsten Saison nicht mehr Trainer ist. Der neue Trainer steht noch nicht endgültig fest. Das heißt, die Spieler können sich vielleicht auch jetzt noch nicht so richtig gut präsentieren, haben vielleicht auch gar kein großartiges Interesse, das jetzt zu tun. Die spielen auch um großartig nichts mehr nach oben wie nach unten, wird nichts mehr großartig passieren. Wir müssen da 3 Punkte holen, weil die nächsten Gegner dann, wie wir gleich drauf kommen, schwer werden, noch schwerer werden. Fakt ist, dass wir wirklich auch aufpassen müssen, dass wir bei Standard sicher stehen, weil das ist sehr, sehr gefährlich mit Saliovic, mit Sigurdsson. Wenn die Freistöße schießen, ist es bei uns dann immer Alarmstufe rot. Das müssen wir versuchen einzudämmen und wir müssen einfach auf Gedeih und Verderb 3 Punkte holen. Und ich denke, aufgrund der mangelnden, sage ich mal, wie soll ich sagen, auch Motivation der Hoffenheimer sind dort 3 Punkte wirklich möglich und eigentlich auch notwendig.
Okay, also sind wir uns da alle im Prinzip einig, 3 Punkte müssen her und die nehmen wir dann auch
obwohl, mit. Ich denke, dass ein Unentschieden wahrscheinlicher ist. Ein bisschen gut.
Ja, war es jetzt 3 Punkte oder 1 Punkt? Jetzt musst du dich schon entscheiden.
Ach, wird das jetzt dokumentiert auch noch?
Ja, natürlich, ich schreibe mit.
Dann fürs Protokoll mache ich nur mal 1 Punkt. Da kann ich mich dann gut rausreden später.
Spaßbremse. Der nächste Gegner, dann am Ostersamstag, wenn ich das so richtig sehe, zu Hause gegen den FC Hollywood.
3 Punkte, Punkt aus, Ende, nichts anderes, fertig.
Ja, nee, glaube ich nicht. Also klar sind da auch immer mal 3 Punkte möglich. Die haben aber schon ihr klares Ziel, was sie da jetzt auch irgendwo verfolgen werden. Das glaube ich auch nicht, wenn wir auch, glaube ich, auch so schnell nicht wieder erleben, dass FC Bayern als Minimalziel Champions League Qualifikation hat. Okay, aber anderes Thema. Also ich gehe davon aus, dass wir da irgendwie mit so einem Unentschieden, mit viel Kampf und vielleicht auch mit viel Karten rauslaufen werden und ich sage halt 1 Punkt.
Ich rechne realistisch gesehen mit keinem Punkt. Da wird nichts zu holen sein, auch wenn das Medienduell dann auch wieder komplett gehypt wird. Daumen und Hoeneß oder so, keine Ahnung, ja. Ja, das hat ja letzte Zeit schon die Runde gemacht. Also ich denke, da wird wieder viel Tohuwabohu laufen. Fakt ist aber, dass die Eintracht dort wahrscheinlich, also beziehungsweise auch leider zu Hause, nichts reißen kann. Bayern braucht die 3 Punkte, die sind zwar momentan unglaublich schwach, auch in der Verteidigung, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir das in dem Maße nutzen können, dass wir dort Punkte rausschlagen können. Deswegen sage ich leider 0 Punkte.
Okay.
Wir überrennen die in der Nachspielzeit wahrscheinlich dann wieder.
Ja, also aber
jetzt alle die Kondition so hochgebolzt bis dahin.
Müssen wir mit 10 Stürmern spielen.
Ja, oder mit 8 Mann auf der 6. Woche drauf, auch wieder Samstag, alles schöne Samstagsspiele. Geht's dann gegen den großen Gegner, den FSV und auch noch in Mainz. Da können sich gar nichts anderes erlauben aus meiner Sicht, als da 3 Punkte mitzunehmen. Also für alles andere gibt es sowieso erstmal 10 Strafrunden.
Also auswärts in Mainz, glaube ich, kann gar nichts anderes rauskommen als ein klassisches Unentschieden.
Absolute Zustimmung. Mehr als ein Unentschieden wird es nicht. Ich glaube, wir haben da auch relativ oft jetzt Unentschieden gespielt. Ich glaube, die letzten Spiele eigentlich immer auswärts. Ne?
In Mainz ich denk, auswärts das, immer unentschieden.
Ja, ich denke,
wenn wir selbst die Tore nicht schießen, dann macht der Noweski wieder 2.
Ja, genau. Okay, das letzte Mal 2 Stück gemacht vor ein paar Jahren. Unglaublich, ja. Und ich denke, 1 Punkt mitzunehmen wäre eine feine Sache. Mehr wird es auch nicht.
Okay. Vorletztes Spiel. Zu Hause gegen Köln. Direkter Abstiegskonkurrent, kann man so sagen.
Aber das ist ja unser Glück. Ja? Also wenn wir in Köln antreten müssten, da hätte ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Aber auswärts ist Köln ja in der Rückrunde jetzt alles andere als der Macht. Die machen ihre Punkte zu Hause und ihre Tore. Und das kann auch gerne so bleiben bis zum Ende der Saison. Und deswegen sage ich, dass wir da gewinnen gegen Köln.
Okay.
Ich bin mir 100% sicher, dass Köln bis dahin übrigens auch schon weg von jeglicher Abstiegssorge ist. Die werden das jetzt schon noch irgendwie schaukeln. Die spielen dieses Wochenende wieder zu Hause. Dann haben sie dann 38 Punkte. Und dann spielen sie in der Zwischenzeit, wenn ich das richtig gesehen, nochmal zu Hause. Dann haben sie 41, ja, und dann kommen sie zu uns. Und der Daum wird die Mannschaft in Teilen noch kennen, wird die Eintracht dementsprechend noch einigermaßen gut darauf einstellen können, dass wir unsere 3 Punkte da holen, die essentiell wichtig sind, aufgrund der anderen Ergebnisse, die wir schon vorgeschaltet haben. Und deswegen sage ich ganz klar, 3 Punkte gegen Köln zu Hause, das ist gut und wichtig.
Okay, ich sehe es nicht ganz so. Ich kann es jetzt nicht so ganz detailliert begründen, außer dass wir uns erfahrungsgemäß gegen vermeintlich schwächere oder gleich starke Gegner immer so ein bisschen schwer getan haben, erst recht dann, wenn es um was geht. Ich traue uns da maximal 1 Punkt zu, würde aber tendenziell sogar fast eher sagen, das wird eine Nullnummer.
Glaube ich eigentlich nicht, aber gut.
Und dann letztes Spiel gegen den mit Sicherheit bis dahin schon feststehenden deutschen Meister, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gegen den BVB in Dortmund. glaube, da können wir uns mehr oder weniger auf eine Null einigen, oder?
Wahrscheinlich. Also ich, der denke ich auch, also da werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Es kommt darauf an, ja, wenn Dortmund schon durch ist, dann vielleicht, je nachdem wie es dann aussieht in der Tabelle, auch was dann Leverkusen macht. Ich denke aber nicht, dass die jetzt durchziehen werden und dass es wahrscheinlich die letzten zwei, drei Tage Spieltage noch ein bisschen enger wird. Aber wir werden da, glaube ich, nicht gewinnen und dennoch wird es, glaube ich, die erste Meisterfeier, die ich mit der Eintracht machen kann.
Ja, aber selbst wenn die zu dem Zeitpunkt doch schon durch sind, die spielen vor heimischer Kulisse, das Ding ist auf Gedeih und Verderben ausverkauft und die wollen danach dann in ihre Meisterschaftsfeier gehen, da werden die sich das nicht antun und vorher von uns zwei Punkte zu verlieren sogar ganz zu verlieren.
Scheißegal, wenn du da wirklich schon zwei Tage vor dem Meister bist.
Ja. Ganz ehrlich. Also ich denke auch, ein Punkt, wenn sie, ich sag mal so, ist die Meisterschaft schon gegessen am letzten Spieltag, wird ein Punkt der Eintracht zuzusprechen sein können. Wenn nicht, dann kannst du dir natürlich vorstellen, da wird Dortmund noch ein Feuerwerk abbrennen und uns auch von Hof und Haus schießen, da bin ich mir schon sicher. Ja? Aber ich denke nicht, dass es auf den letzten Spieltag drauf ankommt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Punkt holen. Aber diesen Punkt oder genau das letzte Spiel dürfen wir sowieso nicht mit einplanen. Ja? Also wenn wir jetzt planen, beim letzten Spieltag den Klassenerhalt zu schaffen, dann sage ich, dann buch lieber schon mal dein Zweitligaticket. Ne? Also das ist wirklich nichts. Wie gesagt, das wäre ein guter Zusatz, aber nach meiner theoretischen Rechnung hätten wir sowieso vor dem Dortmund-Spiel schon 40 Punkte. Insofern ist es mir egal.
Also du sagst ein Punkt.
Ja, ich sage ein Punkt.
So, dann hätten wir offiziellen Endstand. Nach 5 Spielen sage ich, wir holen noch 7 Punkte und landen damit genau bei 40. Sebastian sagt, wir holen noch 5 Punkte in den letzten 5 Spielen und landen damit bei 38. Und Marvin gibt uns noch 8 Punkte und somit bei 41. Also wir wären im Prinzip eigentlich bei allen drei Szenarien, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass uns die 38 Punkte zum Klassenerhalt reichen, durch.
Wer kommt denn auf so einen Unsinn, dass
ich,
wir
38 ich Punkte da korrigieren. Reichen? Herr Kurfürst, ich möchte korrigieren, ich habe 8 Punkte getippt, nicht 5.
Stimmt, Warum? Du hast recht. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das war eine 3 und keine 0. Gut, dann aber sind wir aber auf jeden Fall durch.
Danke. Ja, aber 38 Punkte, das höre ich immer wieder. Das reicht niemals diese Saison. Wer kommt denn auf so Ideen?
Naja, also Pauli, Gladbach, wahrscheinlich, also 38 Punkte reicht auf jeden Fall, um mich abzusteigen, da bin ich mir sicher.
Denke ich auch, ja.
Das wäre Relegation halt, oder was, ne?
38 bist du wahrscheinlich bei der Relegation ein ganz heißer Kandidat dafür, aber absteigen wirst du damit nicht. Ich meine, St. Pauli, ja. Gladbach. Und jetzt, am kommenden Spieltag, spielen ja auch dann der 15., 16., 17. Fast gegeneinander. Und da wird auch nochmal die einen oder anderen Punkte wegnehmen. Also ich glaube schon, dass du mit 38 Punkten zumindest nicht absteigst direkt.
Ja.
Die Relegation hast du, da kannst du wahrscheinlich dich drauf einstellen, ja.
Wenn's aber das ist ja... Aber selbst das will ich auf Gedeih und Verderben wirklich vermeiden. Also Relegation, da sterben uns die ganze alte Generation an Eintracht-Fans, stirbt uns dann weg. Weißt du, das ist doch auch scheiße. Das ist doch kacke. Dann müssen die alle nach der Saison ihre Dauerkarte abgeben, weil sie nicht mehr da sind, weil sie einen Herzkasper haben, weil die Eintracht dann die ganze Zeit gegen, was weiß ich, Bochum, wie es momentan aussieht, spielt. Nee, das muss ich mir nicht antun. Also da wäre es mir doch lieber, wenn wir direkt den Klassenerhalt schaffen, ne?
Das sind Szenarien, die du hier an die Wand malst, die sind sensationell. Ich glaube, es wäre uns allen lieber, egal in welchem Alter wir uns befinden, dass wir den Abstieg oder die Relegation direkt vermeiden können und dann mit 40 Punkten am Ende der Saison dastehen und sagen, ja, dann macht ihr das da unten mal unter euch aus, wir planen jetzt mal für die nächste Saison in der ersten Liga.
Ich finde die Idee gut.
Welche?
Was der René gerade gesagt hat, dass wir das vermeiden sollten.
Achso, ja. Ja, nee, ich spreche das halt nur an, weil es ja auch ein Thema ist, was der Bruchhagen jetzt in der letzten Zeit oder wieder gesagt hat, dass er ganz klar damit rechnet, dass die Eintracht in die Relegation geht. Also ich meine, ich finde, das ist negativ, die Prognose. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu sehr auf die Bremse gedrückt. Wir müssen jetzt sehen, dass wir schnell die Punkte einfahren. Wir machen einen Riesenschritt, wenn wir gegen Hoffenheim jetzt 3 Punkte holen. Weil da wird es vielleicht eher nochmal für Hoffenheim gefährlich, keine Ahnung, nee, für die nicht mehr. Aber da können wir ganz schnell ein paar Mannschaften unter uns lassen. Weil gegen Bayern wird nichts zu holen sein.
Ja, und ich denke, gerade nach den zwei Spielen, die sie jetzt gezeigt haben, ja, da ist das Motto einfach nur Attacke, furchtlos in die Schlacht, da gibt es nichts mehr zu verlieren. Und die Chancen sind gut, dass wir wirklich unsere Punkte machen und auch nicht absteigen. Und dann jetzt mit diesen Mahnungen wieder zu kommen und alles wird schlecht und Relegationsplatz, vielleicht hofft er auf ein Wiedersehen mit dem Funkel, weiß ich schon, was ihn da treibt, den Bruchhagen. Aber es ist halt Bruchhagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist
Bruch. Ist auch okay, darf man nicht so ernst nehmen. Also sollte man natürlich, nimmt man es ernst, aber man weiß ja, von wem es kommt. So rum ist besser.
Ja, also das ist halt Bruchhagens Charakter, ist da arg vorsichtig mit seinen Aussagen und will da natürlich auch nicht irgendwelche Erwartungen schaffen, die er vielleicht am Ende des Tages nicht erfüllen kann. Von daher, ja, wie du schon so recht sagst, wir wissen, woher es kommt und ja, kann man zur Kenntnis nehmen, aber das war es dann im Prinzip auch schon wieder.
Vielleicht will er auch nur das Umfeld irgendwie klein halten, weil ich meine, rein rechnerisch ist auch der Europapokal noch möglich.
Das ist jetzt aber ein bisschen zu hoch gegriffen, was du da an Rechenbeispielen bringst. Also,
rein rechnerisch? Wenn alle Mannschaften da oben kollektiv keine Punkte mehr holen, ja, und zusätzlich Hamburg und Mainz alle noch Punkte aberkannt bekommen, weil alle Spieler gedopt haben, haben wir noch eine Chance. Ja,
du allen Mannschaften, die vor uns stehen, die Lizenz entziehst oder irgendwas, ja, klar, da gibt es mehr als genug Szenarien, aber ich glaube, das brauchen wir hier gar nicht erst großartig anzuführen.
Definitiv nicht.
Aber gucken wir doch dann vielleicht mal jetzt auf unseren direkten Gegner, die TSG aus Hoffenheim am kommenden Samstag. Was denkt ihr, wie wird eine Aufstellung aussehen? Es gibt ja so einen, den einen oder anderen Verletzten, der jetzt wieder ausfällt. Zavelas ist für den Rest der Saison weg. Jetzt war heute noch die Geschichte, dass der Einsatz von Gekas auch noch nicht so ganz klar ist. Zumindest was ich heute Mittag in der Presse so gelesen habe.
Also ich meine, ob wenn Gekas nicht spielt, spielt halt Fenin. Eine andere Alternative gibt es nicht. Wenn der Ammer ist nicht fit, angeblich nicht fit, gehen wir davon aus, dass er dann nicht spielt, dann wird der Fenin wahrscheinlich spielen. Und das, was halt noch, glaube ich, das größte Fragezeichen ist momentan hinter dem Jungen, was mit dem ist. Obwohl das auch relativ einfach lösbar ist. Ja, wahrscheinlich wird der Ochs dann nach hinten rücken und der Kittel wieder nach rechts rein. Und dann habe ich auch keine Bauchschmerzen. Ist dann auch okay.
Absolute Zustimmung. Also ich meine, ja, man kann da jetzt viel überlegen, aber ganz klar ist, dass wenn Zavelas nicht spielt, der gute Köhler da reinrückt. Da wird es keine weiteren Experimente geben, denke ich mal. Gekas wär schade, wenn er nicht spielen würde. Wobei ich das momentan auch noch ein bisschen für Geplänkel halte. Man weiß es noch nicht genau. Na, sagen wir lieber, er wird vielleicht nicht spielen. Schauen wir mal. Wenn er spielt, ist sehr gut, weil ich denke, da gibt der Mannschaft dann nochmal zusätzlichen Drive und sorgt für die nötige Torgefahr, die er zwar jetzt beim letzten Spiel hat ein bisschen, beziehungsweise er war ja trotzdem torgefährlich, hat nur das Tor nicht gemacht. Aber ich denke nicht, dass der Starke einen Tag haben wird wie der Wiese. Ja, und wenn wir die Chance wieder bekommen, dann macht er auch wieder ein Ding. Aber ansonsten, Fenin hat ein Tor geschossen, dürfte ein bisschen besser drauf sein. Ihm tut der Trainerwechsel sowieso gut nach eigener Aussage. Prove it.
Ja, also das mit Gekas, denke ich auch, das könnte auch eine Nebelkerze sein.
Ja.
Und wenn er halt wirklich spielt, dann glaube ich auch, damit er sein Tor machen, definitiv. Wenn er die Chance, genauso viele Chancen hat und die Qualität von den Chancen hat wie gegen Bremen, diesmal wird er sie nutzen. Hundertprozentig. Ja.
Ich will halt nur sagen, der Gegner ist Hoffenheim. Und die sind in der Defensive nicht ganz so schlecht, aber in der Offensive ziemlich gut. Und gerade bei Standards, was ich eben schon mal angesprochen habe, was immer noch eine Schwäche von der Eintracht ist, wir haben ja auch nicht, ich denke, das Aldi-Top-Eigentor resultiert ja auch durch eine Standardsituation, da müssen wir wirklich aufpassen. Gerade auch bei direkten Freistößen, Sigurdsson und so weiter und so fort, die ganze Mannschaft gefährlich wie Ömmel, also da muss man nicht aufpassen.
Aber Standards wäre, wenn jetzt der Zavelas ausfällt, wer schießt sie dann? Bei uns? Wahrscheinlich der Köhler, oder?
Köhler, ja.
Ich hoffe, dass Schwegler mal versucht, mal den einen oder anderen direkten Freistoß, wenn er in Tornähe ist, mal zu platzieren, weil ich meine, der Schwegler hat einen guten Schuss eigentlich. Und bevor der Köhler wieder versucht, irgendwelche Flugzeuge oder Hobbybastler in Hoffenheim abzuschießen, ja, dann probier es halt mal mit dem Schwegler. Ich meine, der Köhler, der macht von 100 macht er 1 ganz gut, ja, aber das ist halt auch jetzt nicht die Mega-Ausbeute. Also vielleicht sollte der Schwegler zumindest bei den möglich direkten Freistößen da mal zeigen, was er drauf hat. Aber gut,
das sind halt so. Schwegler hat schon mal ein Top geschossen.
Ist aber auch so ein bisschen.
Freistoß, aber war schön drauf gebolzt und war drin. Ja.
Ja. Ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie das Mittelfeld dann sich darstellen wird. Wieder die gleiche Richtung wie letzte Woche mit Rode und Schwegler in der Zentralen? Oder spielt er vielleicht ein bisschen und gibt dem Kajo von Anfang an mal eine Chance?
Nö, ich würde jetzt momentan nichts verändern. Es gibt keinen Grund. Die Mannschaft hat nicht den Anlass gezeigt, etwas zu verändern. Selbst Salih Altıntop, denke ich mal, wird nochmal mitgeschleppt. Wenn du siehst, dass es während dem Spiel nicht läuft, dann wechselst du dann halt da mal aus. Aber jetzt würde ich allein aufgrund der doch guten Leistung gegen Bremen der Mannschaft einfach nochmal das Vertrauen schenken.
Also ich denke das auch, dass es so bleibt. Also Schwegler-Rode auf der 6 gibt es überhaupt gar keinen Grund, was zu ändern. Und ich finde Schwegler-Rode total super, total klasse. Besser als Schwegler-Clark oder Schwegler-Meyer. Also die zwei harmonieren gut. Und das, was mir echt ein bisschen Sorgen macht, ist halt das linke Mittelfeld und die zentrale Position mit Meyer und Altıntop. Das ist noch nicht so wirklich prickelnd. Und da wird auch wahrscheinlich für die nächste Saison die größte Baustelle sein. Dass man da wirklich mal vernünftig, ich meine, oder der Meier dreht halt wieder seine Spielleistung wie zur gleichen Zeit vor einem Jahr in der letzten Saison, wo er mal gut gespielt hat. Aber wenn er noch so eine Saison spielt wie diese und das gleiche gilt auch von Altıntop, dann ist es eigentlich nicht unbedingt tragbar und dann muss irgendwas passieren. Weil es kommt eigentlich auch viel zu wenig raus. Es war immer hinten aus dem defensiven Mittelfeld, da ist ein schöner Spielaufbau, zumindest die letzten zwei Spielen gewesen. Aber vorne wird mir doch der Ball ein bisschen zu sehr hin und her geschoben und passt so nicht alles. Und auch der entscheidende Pass, der jetzt zur Flanke geführt hat, beim Tor gegen Bremen, kam vom Russ. Und nicht von da, wo der Russ gestanden hat, steht er natürlich normalerweise mehr ein offensiver Spieler. Mhm. Aber na gut, das ist für die nächste Saison dann was.
Aber ich sag mal so, ganz theoretisch, wir haben noch 5 Spiele Zeit und jeder der Spieler, die wir jetzt alle eben kritisiert haben, hat jetzt noch für 5 Spiele Zeit, sich komplett zu rehabilitieren. Sei es ein Meier, sei es ein Altıntop, der jetzt auch immer im Training versucht wird aufzubauen, auch bei dem Eigentor. Ich meine, es war auch jetzt kein Zufall, denke ich, dass im Stadion nicht Eigentor Altıntop angezeigt wurde, sondern dass der, ich weiß nicht, Sandro Wagner wurde als Torschütze benannt, obwohl das ja offensichtlich nicht war. Das ist einfach, es geht darum, um halt den Druck ein bisschen von Altıntop zu nehmen. Ich denke, die Unterstützung hat er auch und ich sag mal so, du hast jetzt immer noch die Chance, die ganze beschissene Saisonleistung zuvor komplett passé zu machen, wenn du den nächsten Spiel jetzt nochmal richtig Gas gibst. Und das muss auch ein Ansporn für Altıntop sein. Jetzt mit dem neuen Trainer beginnt die Zeitrechnung auch ein bisschen neu. Und wenn er jetzt vielleicht mal Dinge reinsammelt und wir uns dann freuen, dass wir gegen Hoffenheim gewonnen haben, dann ist wieder alles gut und das wird auch ihm den Kopf freischaffen. Vielleicht sollte, ja, deswegen sollte er auch vielleicht mal spielen, auch weiterspielen und vielleicht macht er so eine Kugelding ja mal in die eigene Richtung rein, nicht in die falsche, ja, wer weiß.
Ich wüsste nicht, wer ansonsten auf der linken Seite spielen sollte. Also da gibt es jetzt wirklich keinen richtigen, den ich, gerade wenn Fienin wäre der Einzige, der ich sage, okay, der könnte es links hinstellen, aber wenn er natürlich als einzige Spitze dann spielt, dann hast du einfach keine Option mehr.
Ja, wir haben uns das ja auch, wir haben uns die Option ja auch im Winter wegnehmen lassen, beziehungsweise haben sie bereitwillig gehen lassen, sowohl Korkmaz. Der spielt eine Liga unter, da spielt er ganz gut. Ob das alles bundesliga-technisch gleich zu bewerten, das weiß ich nicht. Ein Steinhöfer, der ist ja jetzt auch woanders. Also man muss sagen, wir haben ja gar keine Alternative mehr. Du kannst jetzt höchstens mit Experimenten kommen von der U23-Mannschaft, aber in der gegenwärtigen Phase wäre das alles andere als großartig wahrscheinlich noch wirklich sinnvoll. Also insofern spielst du jetzt mit dem Kader weiter, den du hast. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Im Sommer wird neu rotiert, aber jetzt den Leuten nochmal das Vertrauen schenken und hoffen, dass auch bei einigen, wo das Formtief doch offensichtlich ist, sie aus Selbing wieder hinauskommen.
Ja, dann fehlen uns im Prinzip nur noch die Tipps. Sebastian war schon lange nicht mehr dabei, er darf deswegen auch anfangen.
Das ist natürlich jetzt tricky. Ich sage aber, wir gewinnen dann 2-1. Durch ein spätes Tor.
Also Marvin? Entweder 1-0 oder 3-2. Ich weiß nicht. Ich sag mal 3-2 für die Eintracht, weil wir natürlich in der Defensive wieder 2 Tore bekommen, beide durch Standards, ja, aber weil wir offensiv so stark sind und alle jetzt total den Willen haben, den totalen Willen, schießen wir 3 Tore, deswegen sage ich 3-2 für die Eintracht.
Okay. Ich sag 2-0 für die Eintracht. Ich denke, Fährmann wird hinten einen guten Job machen und wird die Dinger dann auch in letzter Sekunde wieder irgendwie um den Pfosten oder über die Latte bewegen. Ich traue uns mit dem Einsatz, den wir gezeigt haben, wenn wir darauf aufbauen, durchaus 2 Tore zu. Ich denke auch, dass Gekas entweder dann komplett oder zumindest einen Kurzeinsatz bekommen wird und treffen wird. Und ja, beim zweiten Torschützen lege ich mich nicht fest. Entweder wird es irgendwie aus einer Standardsituation oder aus einem schönen Spielzug sein. Eins von beiden ist, denke ich, drin. Aber ich sage, 2-0 kriegen wir auf die Reihe.
Okay.
Ja, das wäre es dann auch gewesen für die Folge Nummer 42 des Eintracht Frankfurt Podcast. Wir freuen... Ja, gut, dann war es das
ein
noch nicht.
Kurzes Thema. Ein kurzes Thema habe ich noch, weil ich einfach nur mal eure Sicht der Dinge jetzt sehen will. Wie seht ihr denn die DFB-Beteiligung im Abstiegskampf? Also ich fange jetzt an, ganz plakativ zu sagen, dass Diego nicht gesperrt würde, war ein offensichtliches Eingreifen vom DFB, sich da rauszuhalten. Oder vielleicht war es auch eine Bevorteilung für Wolfsburg. Nach der absoluten Tätigkeit, war komplett für jeden zu sehen. Und dann jetzt noch die Platzsperre, also das Umwandeln vom Geisterspiel auf eine Platzsperre für St. Pauli. Was soll das?
Hilf mir auf die Sprünge, ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Umwandlung von Geisterspiel auf Platzsperre heißt jetzt ungefähr was?
Ursprünglich war es so, dass St. Pauli ein Geisterspiel bestreiten sollte vor heimischer Kulisse, beziehungsweise keine heimische Kulisse aufgrund des Becherwurfs. Und jetzt ist es so, dass der DFB, die haben Einspruch eingelegt und hat es jetzt auf eine Platzsperre umgewandelt. Das heißt, dass die halt nur nicht in St. Pauli spielen dürfen, sondern irgendwo anders. Also, dass die Fans mitfahren dürfen. Das ist für mich alles, eine Einmischung, ja, und eine Bevorteilung des DFB zugunsten St. Paulis, zugunsten Wolfsburgs. Ich finde, es ist eine Frechheit. Im genau gleichen Fall war das bei St. Pauli-Fall war es gelagert so, dass Stuttgarter Kickers, was weiß ich, vor ein paar Jahren, da ist auch ein Becherwurf passiert und da haben die eine ganz normale Platzsperre bekommen, ganz normale Geisterspiel bekommen. Und jetzt, bei einem gleichen Sachverhalt, wird es jetzt anders ausgelegt. Ganz ehrlich, mir kommt das alles sehr, sehr merkwürdig vor. Und noch schlimmer finde ich halt das mit Diego, weil es offensichtlich ist. Weil ganz ehrlich, das wusste der DFB auch, wenn wir Diego jetzt aus dem Spiel nehmen, dann ist es so, dass Wolfsburg gar nichts mehr zu backen bekommt.
Ja, ich kann mich da jetzt... Ja, mach du zuerst.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Urteil mit dem Geisterspiel, das ist ja in der ersten Instanz getroffen worden beim DFB und es ist ja nicht das erste Mal, dass so ein Urteil dann in der nächsten Instanz revidiert bzw. umgeändert wird. Das ist natürlich jetzt irgendwie blöd, aber ich meine, Geisterspiele sind immer so die härteste Strafe, die man einem geben kann und auch wenn das natürlich sich nicht gehört, mit einem Bierbecher nach einem Schiedsrichter zu werfen, da gab es ganz andere Fälle. Es gab ja auch kein Geisterspiel für den HSV, als der Kamerad, jetzt ist mir der Name entfallen.
Guerrero. Du meinst Guerrero?
Genau, Guerrero auf Tribüne seine Flasche gefordert. Das ist nicht weniger schlimm, das ist im Zweifel vielleicht schon ein bisschen schlimmer. Da musste der HSV auch nicht vom Geisterkulisse spielen. Deswegen finde ich das ein bisschen überzogen alles. Eine saftige Geldstrafe hätte es jetzt sicherlich auch getan. Diego ist Witz. Ja, absolute Witzentscheidung. Das ist klare Tätigkeit gewesen, da wird man für bestraft. Nachträglich bei Videobeweis 2 Spiele Sperre und dann ist es durch. Aber ist halt Diego, der wird halt immer irgendwie durchgezogen vom DFB bei so Fällen. Auch nicht das erste Mal.
Ja, aber finde ich eine unfaire Behandlung, weil ich kann mir vorstellen, wenn das beim einen oder anderen dusseligen Spieler bei der Eintracht passiert, hätte er einfach mal 2 Spiele Sperre bekommen und schon wäre es die Sache gewesen. Aber
weil haben wir ganz am Anfang diskutiert. Franz präventiv eine gelbe Karte, zack, fertig.
Ja, ja genau. Aber weißt du, Diego ist viel, der macht die ganzen Drecksack-Aktionen halt eher hinterrücks, ja. Tut mir leid, aber ich meine, was willst du machen? Aber im Endeffekt finde ich es halt irgendwo unfair, weil er ist auch der Einzige, der die Wolfsburger Mannschaft dann noch irgendwie oben hält. Wobei mittlerweile habe ich ja die leise, erstarkende Hoffnung, dass Wolfsburg ja wirklich ganz unten reinkommt.
Ja, aber gut. Diego ist ein guter Fußballer, aber es ist halt, seit er in der Bundesliga spielt, kann man so sagen, er ist mit einer der größten Assis, die auf dem Platz stehen. Ist einfach so. Also von seinem Verhalten gegenüber seinen Mitspielern und Fans gegenüber gegnerischen Fans. Versucht auch zu immer zu provozieren. Er macht das halt nicht so offensichtlich, wie das manche Abwehrspieler bei der Eintracht macht.
Okay, jetzt bin ich ruhig.
Ja, Sebastian, du noch irgendein Thema?
Ja, Porto hat gegen Spartak 5-2 gewonnen und Hin- und Rückspiel kumuliert 3-10. Das wünsche ich mir für die Eintracht irgendwann mal. Ansonsten bin ich komplett zufrieden.
Ja, ich habe ja gestern schon die Forderung gestellt, nachdem Raoul dann vor dem Schalke-Block da gestanden hat und gesungen und getanzt und gemacht hat, das hätte ich gern dann in 2 Jahren nur bei der Eintracht und anstatt einem Raoul dann unseren Jesus vor dem Eintracht-Fanblock, der da ordentlich für Stimmung sorgt. Das ist so mein Wunsch, den ich dann da habe.
Ich wünsche mir mal Kayo, der kein Wort Deutsch spricht, bis dahin.
Ich glaube, da ist die Chance höher, dass wir Kai irgendwann mal Burger King treffen als sonst irgendwas. Ja, und dass er
dann versucht, die Frage ist dann, auf welcher Seite vom Dresen. Bevor wir weiter abdriften, machen wir den Sack dann jetzt aber dann endgültig zu. Das war's mit Ausgabe Nummer 42 des Eintracht Frankfurt Podcast. Wir bedanken uns für das Runterladen, für das Anhören im Livestream. Freuen uns über Kommentare oder Feedback, freuen uns auch über Unterstützung in Form von Bekanntmachen oder auch kleinen Spenden in Form von Flatter oder PayPal. Informationen dazu, bitte?
Ja, nein, kein Alkohol, dann halt nicht.
Nein. Alkohol wollen wir nicht. Apfelsaftschorle ist in Ordnung, aber Alkohol, nee, sowas gibt's hier nicht. Ganz schlimm. Ja, wir freuen uns auf ein wie immer schönes Fußballwochenende, hoffen auf 3 Punkte und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.